Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht's um ein Thema, das mich persönlich schon lange fasziniert. Wikingerbärte.
Und wenn ich ehrlich bin, kaum ein Thema verbindet Geschichte und moderne Männlichkeitsbilder so direkt miteinander. Ich meine, schau dir mal an, was in den letzten Jahren passiert ist. Serien wie Vikings, Filme, Videospiele, überall diese imposanten Bärte.
Das stimmt. Und das ist ja nicht nur ein optischer Trend, da steckt eine ganze Kulturgeschichte dahinter. Und die Wikinger selbst hatten ein völlig anderes Verhältnis zu ihren Bärten, als wir das heute oft romantisieren.
Absolut. Für einen Wikinger war der Bart nicht einfach nur Mode. Er war ein Statement. Ein Zeichen von Männlichkeit, klar, aber auch von sozialem Status. Wenn du einen gepflegten, langen Bart hattest, signalisierte das: Ich gehöre zu den wehrhaften Freien, zur Elite. Ich bin jemand.
Wobei wir da direkt differenzieren sollten. Die meisten Wikinger waren gar keine Vollzeitkrieger. Das waren Bauern, Händler, Fischer. Das Bild vom wilden Plünderer ist stark vereinfacht. Aber auch für die war der Bart ein wichtiger Teil ihrer Identität.
Genau, und da kommen wir zu einem spannenden Punkt. Der Bart markierte den Übergang vom Jungen zum Mann. Das war quasi ein visuelles Initiationszeichen. Wenn der Bart kam, änderte sich dein Status in der Gemeinschaft.
Das erklärt auch, warum archäologische Funde so viele Pflegeutensilien zeigen. In Haithabu und Birka haben sie fein gearbeitete Kämme aus Geweih und Knochen gefunden, dazu Rasiermesser aus Eisen. Die haben ihre Bärte wirklich gepflegt, nicht einfach wachsen lassen.
Und das widerspricht ja dem Klischee vom zotteligen Barbaren komplett. Die Wikinger waren hygienebewusst. Der Samstag hieß bei denen sogar Laugardagr, also Badetag. Der arabische Reisende Ibn Fadlan hat ihre Pflegerituale im 10. Jahrhundert beschrieben, wobei seine Bewertung, wie wir gleich sehen werden, überraschend ist. Der Bart wurde getrimmt, in Form gebracht, manchmal geflochten.
Aber woher stammt dieses Wissen denn so genau?
Gute Frage. Das Wissen stammt aus verschiedenen Quellen. Einerseits die archäologischen Funde, die Kämme, Rasierklingen. Andererseits bildliche Darstellungen auf Runensteinen und kleine Holz- oder Steinfiguren. Und dann natürlich die Sagas, wobei die interpretiert werden müssen.
Die wurden ja auch erst später aufgeschrieben.
Genau, und dann ist da noch die mythologische Dimension. Die Götter selbst wurden mit prächtigen
Bärten dargestellt. Odin, Thor, alle mit diesen imposanten Bärten.
Und das war natürlich kein Zufall. Wenn deine Götter bärtig sind, dann hat der Bart automatisch eine spirituelle Komponente. Er symbolisiert Weisheit und Autorität.
Wobei Weisheit bei den Wikingern nicht abstrakt gemeint war. Das meinte konkret Lebens- und Kampferfahrung. Ein langer Bart zeigte: Dieser Mann hat überlebt. Der weiß, wovon er spricht. In den Thing-Versammlungen hatten solche Männer Gewicht.
In den Sagas spielt der Bart als Ehrensymbol eine große Rolle. Bärtige Männer hatten Autorität. Eide wurden mit Ringberührung, Handschlag oder auf Waffen geschworen. So steht's zum Beispiel in der Njals-Saga. Nicht am Bart, das ist Hollywood. Aber der Bart selbst? Zeichen von Status und Würde.
Und dann haben wir natürlich die berühmten bärtigen Wikinger aus den Überlieferungen. Erik der Rote zum Beispiel.
Erik der Rote ist historisch gut belegt. Bei Ragnar Lodbrok müssen wir vorsichtiger sein, der ist eher eine legendäre Figur. Die Sagas beschreiben ihn mit prächtigem Bart, aber wie viel davon Historie ist und wie viel Mythos, das ist schwer zu trennen.
Das macht es ja fast noch spannender. Die Grenze zwischen Geschichte und Legende verschwimmt und der Bart ist mittendrin als Symbol.
Und genau diese Mischung aus Realität und Mythos hat die Wikingerbärte zu dem gemacht, was sie heute sind. Ein zeitloses Symbol für eine ganze Epoche.
Faszinierend ist ja auch, die Wikinger hatten nicht nur irgendeinen Bart, die hatten richtige Stile.
Das ist allerdings weniger klar dokumentiert, als man denkt. Bildquellen sind rar. Runensteine, der Osebergteppich, alles sehr stilisiert, ohne echte Bartdetails. Man sieht Vollbärte, teils geflochtene Varianten, manchmal kürzere Formen, aber eine feste Typologie gab es bei den Wikingern selbst nicht.
Der geflochtene Bart war wohl der aufwendigste. Der signalisierte, ich habe Zeit für Pflege, ich habe Status. Der Vollbart war eher bodenständiger, würde ich sagen. Und ob es auch kürzere, spitz zulaufende Bärte gab, das lässt sich aus den Quellen nicht sicher sagen.
Und diese Sorgfalt ging über die reinen Bartformen hinaus. Die archäologischen Funde belegen eine regelrechte Pflegeroutine.
Und da sind die Kämme ein fantastisches Beispiel. In Birka haben Archäologen ganze Werkstätten identifiziert, die nur Kämme hergestellt haben. Die waren etwa 8 bis 15 Zentimeter lang, doppelseitig, eine Seite mit groben Zinken, eine mit feinen.
Und die feinen waren gegen Läuse.
Das war Hygiene pur. Die Kämme wurden aus Geweih gefertigt, vor allem Rentier oder Rotwild. Knochen kommt auch vor. Holz ist archäologisch seltener erhalten, deswegen finden wir heute hauptsächlich die Geweihexemplare.
Was ich spannend finde, Ahmad ibn Fadlan, ein arabischer Reisender, hat im frühen 10. Jahrhundert Wikingerhändler an der Wolga beobachtet. Und er schreibt zwar, dass die sich täglich gewaschen und gekämmt haben, aber er war entsetzt davon. Eine Sklavin brachte morgens die Wasserschüssel und die wurde reihum weitergereicht. Jeder hat reingeschneuzt, reingespuckt. Er nennt sie die schmutzigsten aller Geschöpfe Gottes.
Das ist ein faszinierender Widerspruch. Einerseits die tägliche Routine, die dem Hollywood-Klischee widerspricht, andererseits auf eine Art, die Ibn Fadlan zutiefst schockiert hat.
Die Bartpflege war keine gelegentliche Sache. Das war Routine. Jeden Tag reinigen, kämmen, in Form bringen.
Und dafür hatten sie auch die passenden Produkte. Also nicht Produkte im modernen Sinne, aber Substanzen. Ibn Fadlan berichtet vom täglichen Waschen. Und Laugenseife aus Birkenblättern und Tierfetten ist experimentell bestätigt. Für die eigentliche Bartpflege wären Talg oder Bienenwachs denkbar gewesen. Aber konkrete Bartpflegemittel sind nicht direkt belegt. Das leiten wir eher aus der Verfügbarkeit ab.
Bei den Materialien muss man regional unterscheiden. In Island und Grönland
waren sie auf Robben- und Walfett angewiesen. Die Handelszentren wie Haithabu hatten da mehr Auswahl durch die Handelsrouten.
Und die Werkzeuge selbst? Neben den Kämmen gab es Scheren und Rasiermesser aus Eisen. Die wurden in Gräbern gefunden, zusammen mit den persönlichen Gegenständen. Das zeigt, wie wichtig die waren.
Ein gut gepflegtes Pflegeset gehörte zur Grundausstattung. Die Kämme waren oft verziert. Je aufwendiger die Schnitzereien am Griff, desto höher der Status des Besitzers.
Überzeugend finde ich vor allem den praktischen Aspekt des Flechtens, der über die reine Ästhetik hinausging.
Inwiefern?
Ein langer Bart verwickelt sich. Im Alltag, bei der Arbeit, beim Kampf. Ein loser Bart ist unpraktisch. Geflochten bleibt er kompakt, stört nicht, kann nicht gegriffen werden.
Oh, das macht Sinn. Im Nahkampf willst du definitiv nicht, dass dir jemand am Bart zerrt.
Und ästhetisch sah es natürlich auch beeindruckend aus. Die Flechtkunst wurde von Generation zu Generation weitergegeben.
Die ganze Routine, morgens aufstehen, Bart waschen, mit Talg oder Öl behandeln, kämmen, eventuell neu flechten, das hat sicherlich Zeit gekostet. Wie viel genau, können wir natürlich nicht wissen.
Das ist ein ernsthaftes Investment. Aber es erklärt, warum ein gepflegter Bart so viel über seinen Träger aussagte. Wer sich diese Zeit nahm, zeigte Disziplin und Selbstachtung.
Und die Werkzeuge wurden mit ins Grab gegeben. Das sagt eigentlich alles über den Stellenwert.
Die Bartpflege war keine Eitelkeit im modernen Sinne. Das war Teil der Identität, Teil des Alltags, Teil dessen, was einen Mann in der Wikingergesellschaft ausmachte.
Jetzt wird's praktisch. Wer heute einen authentischen Wikingerbart tragen möchte, braucht vor allem eins: Geduld.
Mehrere Monate mindestens. Je nach Haarwuchs reden wir von 4 bis 8 Monaten, bis du wirklich die Länge hast, mit der du arbeiten kannst.
Und das ist nur die Grundlage. In dieser Zeit ist regelmäßiges Trimmen wichtig. Klingt paradox, aber ohne Trimmen bekommst du Spliss. Und dann sieht der Bart struppig aus, statt imposant.
Was ich interessant finde, viele orientieren sich an historischen Abbildungen. Runensteine, die kleinen Figurinen aus Birka.
Das ist ein guter Ansatz. Die zeigen dir die Silhouetten, die Proportionen. Wobei man natürlich interpretieren muss. Die Details einer Schnitzerei sind begrenzt. Aber du siehst, ob der Bart eher spitz zuläuft oder breit bleibt.
Bei den sogenannten Bartperlen ist es interessant, weil...
Da muss man ehrlich sein. Das ist archäologisch nicht belegt. Es gibt zwar viele echte Perlenfunde, Glas, Bronze, Knochen, die waren genereller Wikingerschmuck. Aber ob die wirklich im Bart getragen wurden, dafür fehlt jeder Beweis. Seriöse archäologische Texte erwähnen Bartperlen gar nicht. Das ist eine moderne Interpretation, die in der Szene aber super populär ist.
Wenn du trotzdem welche willst, was ja völlig okay ist für Living History, dann orientieren sich die meisten an echten Perlenfunden, wie dem Rüggefund aus Norwegen. Die Repliken haben oft so 8 mm Lochdurchmesser, damit man sie gut auffädeln kann.
Und heute? Da gibt es Repliken in allen Varianten. Für Reenactment empfehle ich Bronze oder echtes Silber. Das oxidiert zwar, aber genau das macht es authentischer. Die modernen Legierungen sehen oft zu glänzend aus.
Das Flechten selbst ist ja eine Fertigkeit, die man lernen muss.
Und die sich lohnt. 2-3 Zöpfe im Bart, mit Perlen gesichert, das hält den ganzen Tag. Bei Veranstaltungen, im Lab, beim Reenactment. Der praktische Vorteil, den die Wikinger schon kannten, funktioniert auch heute noch.
Jetzt zu den Produkten. Da hat sich ja einiges getan.
Einiges ist untertrieben. Bartöle, Balsame, Wachse, spezielle Bartshampoos. Der Markt ist explodiert in den letzten Jahren.
Wobei die Grundprinzipien die gleichen geblieben sind. Die Wikinger hatten Talg- und Fischöl, wir haben Jojobaöl und Arganöl. Die Funktion ist identisch. Das Haar weich halten, die Haut darunter pflegen.
Der große Unterschied ist die Anwendung. Ein modernes Bartöl zieht schnell ein, riecht angenehm, hinterlässt keinen fettigen Film. Talg war da rustikaler. Für den Alltag heute sind moderne Produkte praktischer.
Aber für ein authentisches Reenactment-Wochenende?
Da schwören manche auf selbstgemachte Mischungen. Bienenwachs mit etwas Lanolin, vielleicht mit duftenden Kräutern oder etwas Harz versetzt. Das kommt dem historischen Ansatz näher.
Das Bartshampoo ist übrigens wichtiger, als viele denken. Normales Haarshampoo ist zu aggressiv. Das trocknet den Bart aus.
Und dann juckt es. Das ist der häufigste Fehler, den ich sehe. Leute lassen den Bart wachsen, waschen ihn mit normalem Shampoo und nach 2 Wochen geben sie auf, weil es unerträglich kratzt.
Ein gutes Bartshampoo reinigt, ohne die natürlichen Öle komplett zu entfernen. Und danach Bartöl, jeden Tag. Das lindert den Juckreiz und pflegt gleichzeitig.
Für den Halt dann Balsam oder Wachs. Balsam ist weicher, gibt dem Bart eine natürliche Form. Wachs ist fester, perfekt, wenn du Zöpfe oder einzelne Strähnen in Position halten willst.
Shea Butter ist auch oft drin?
In vielen Produkten. Die nährt das Haar von innen. Zusammen mit Arganöl eine ziemlich unschlagbare Kombination für Glanz und Geschmeidigkeit.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Es ist beeindruckend, dass die Wikinger instinktiv schon so viel richtig gemacht haben. Natürliche Fette, regelmäßige Pflege, Flechtwerk für die Form. Wir haben nur die Produkte verfeinert.
Die Grundweisheit ist dieselbe geblieben. Ein guter Bart braucht Zeit, Pflege und die richtigen Werkzeuge. Ob 9. Jahrhundert oder heute. Das hat sich nicht geändert.
Jetzt müssen wir über den Elefanten im Raum sprechen. Die Popkultur hat das Bild des Wikingerbarts komplett neu definiert.
Und zwar in einer Intensität, die man vor 20 Jahren nicht für möglich gehalten hätte. Der Auslöser war natürlich die Serie Vikings, die 2013 startete.
Ragnar Lodbrok mit seinen geflochtenen Zöpfen und dem markanten Bart. Das hat eine ganze Generation geprägt. Plötzlich war der Wikingerbart nicht mehr nur was für Reenactment-Enthusiasten.
Da stellt sich natürlich die Frage, wie viel davon ist eigentlich historisch korrekt?
Gemischt, würde ich sagen. Die Serie hat sich durchaus Mühe gegeben bei Kleidung und Frisuren. Aber vieles ist auch, sagen wir, kreativ interpretiert. Die Tattoos zum Beispiel, da gibt es kaum historische Belege für diese Art von Verzierung.
Aber die Bärte selbst, die Grundformen, da ist schon was dran. Geflochtene oder lange Vollbärte tauchen in zeitgenössischen Bildquellen auf, auch wenn die natürlich stilisiert sind. Die Werkzeugfunde zeigen uns die Pflege. Die Details bleiben Interpretation.
Was die Serie richtig gemacht hat? Sie hat gezeigt, dass gepflegte Bärte kein Widerspruch zu Männlichkeit sind. Die Wikinger in Vikings sind keine zotteligen Barbaren. Die pflegen sich.
Und dann kam Thor, also die Marvel-Verfilmungen.
Die eine ganz andere Richtung einschlagen. Da haben wir Fantasy statt Historie.
Wobei Thor interessanterweise in den neueren Filmen immer bärtiger wird. In den ersten Filmen noch mit kurzem Bart und dann dieser imposante Vollbart.
Chris Hemsworth hat da sicherlich einiges zum Trend beigetragen.
Das Interessante ist, beide Ansätze, Vikings eher historisch angehaucht, Thor komplett mythisch, haben den gleichen Effekt gehabt. Sie haben den Bart als Symbol für Stärke und Autorität zurückgebracht.
Und das sieht man auf der Straße. Längere, vollere Bärte sind wieder in Mode. Der gepflegte Vollbart ist akzeptiert, im Beruf, im Alltag.
Wo er vor 10 Jahren noch als unprofessionell galt.
Und plötzlich gibt es Barbershops an jeder Ecke, die sich auf Bartpflege spezialisiert haben. Das ist ein direkter Einfluss.
Bemerkenswert ist dabei, dass es nicht nur um den Look geht. Viele Männer interessieren sich jetzt auch für die traditionellen Pflegemethoden. Natürliche Öle, handgefertigte Kämme, das ganze Handwerk dahinter.
Das ist eine bewusste Gegenbewegung zur Wegwerfkultur. Der Wikingerbart steht für etwas Authentisches, Zeitloses. Das spricht Menschen an, die genug haben von kurzlebigen Trends.
Aber müssen wir nicht auch einordnen, was Mythos ist und was Realität?
Unbedingt. Die TV-Wikinger sind Krieger, Kämpfer, Abenteurer. Die allermeisten echten Wikinger waren Bauern und Händler. Der Bart war wichtig, aber er machte niemanden automatisch zum Helden.
Das Bild vom wilden Nordmann, der ständig auf Raubzug ist, das ist Hollywood. Die Realität war viel alltäglicher. Ein Bauer mit gepflegtem Bart, der sein Feld bestellt.
Weniger glamourös, aber nicht weniger interessant.
Und trotzdem hat die Popkultur etwas geschafft. Sie hat das Interesse an der echten Geschichte geweckt. Viele fangen mit Vikings an und landen dann bei den Sagas, bei der Archäologie.
Der Bart als Einstiegsdroge in die Geschichte sozusagen.
Vikings, Thor, Assassin's Creed Valhalla, The Last Kingdom. Überall Bärte, überall Wikinger.
Und jedes Mal fragt sich jemand, war das wirklich so? Und fängt an zu recherchieren. Das ist doch ein schöner Nebeneffekt.
Am Ende ist es eine Mischung. Die Popkultur liefert die Inspiration, die Faszination. Und wer tiefer gräbt, findet die echte Geschichte dahinter, die oft noch spannender ist als die Fiktion.
Wenn ich jetzt so zurückblicke auf alles, was wir besprochen haben, da steckt mehr dahinter als nur Haare im Gesicht.
Der Bart als, ja, als Spiegel einer ganzen Kultur. Vor 1000 Jahren hat er Status und Zugehörigkeit signalisiert.
Heute drückt er Individualität aus, eine Verbindung zur Geschichte.
Und das Faszinierende ist, die Grundidee bleibt dieselbe. Ein gepflegter Bart sagt etwas über seinen Träger. Damals wie heute.
Die Wikinger hätten wohl geschmunzelt, wenn sie sehen könnten, dass wir ihre Pflegeprinzipien immer noch anwenden. Öle, Kämme, das tägliche Ritual.
Persönlich fasziniert mich daran diese Zeitlosigkeit. Die Symbolik überdauert Jahrhunderte. Stärke, Männlichkeit, Erfahrung. Das resoniert heute genauso wie im 9. Jahrhundert.
Und dabei geht es nicht darum, einen Wikinger zu imitieren. Es geht darum, etwas von diesem Geist aufzugreifen. Die Sorgfalt, die Selbstachtung.
Der Bart als Ausdruck persönlicher Identität. Das klingt vielleicht pathetisch, aber ich glaube, da ist was dran.
Überhaupt nicht pathetisch. Jeder, der sich morgens Zeit für seine Bartpflege nimmt, versteht das.
Und das ist vielleicht die schönste Brücke zwischen Geschichte und Gegenwart. Kein Museum, kein Dokumentarfilm, sondern etwas Lebendiges, das man jeden Tag mit sich trägt.
Das trifft es. Geschichte zum Anfassen. Im wahrsten Sinne.
An alle, die zuhören und selbst Bart tragen, ihr steht in einer langen Tradition, ob ihr das wusstet oder nicht.
Und an alle, die neugierig geworden sind, es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Auf battlemerchant.com findet ihr nicht nur Ausrüstung, sondern auch im Blog weitere Themen rund um Geschichte und Handwerk.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Reise durch die Welt der Wikingerbärte hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns.
Bis zum nächsten Mal.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.